sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 130. Folge von Sideline, der USL Podcast auf meinsportpodcast.de. In dieser Woche haben wir neben der USL Super League auch den USL Jägermeister Cup oder den USL Cup, der in dieser Saison ja ein bisschen umfangreicher ist, weshalb wir uns da auch mehr Spiele ansehen können, weil es umso spannender geworden ist. Spannend, klar, das kann man nicht alleine machen. Deswegen habe ich wie immer den lieben Wulf mit dabei.
Nabend.
Und wir gehen direkt auch mal in den Jägermeister oder USL Cup hinein. Und wir besprechen natürlich als erstes den Aufreger, den wir hatten. Wir haben gemeinsam ein Spiel gesehen. Und natürlich haben wir uns das Spiel von Dine Pines angesehen gegen Hartford Athletic. Das Ergebnis vielleicht weniger überraschend. Allerdings gab es eine Szene, über die wir sprechen müssen. Es gab eine gelb-rote Karte für einen Spieler, der hatte schon einmal zuvor gelb gesehen. Aber dann gab es was Komisches und irgendwie, wir müssen mal drüber sprechen. Was ist denn da passiert?
Es geht um den neuesten Hartford Athletic-Spieler, den Leihspieler von den New York Refs, wollte gerade New York sagen, New England Refs, Jack Panayotou. Der hat gleich mal bei seinem Debüt 2 Tore geschossen und sollte dann zur Feier des Tages, ungefähr so zur 70. Minute rum, ausgewechselt werden und eben, ja, der sich den Applaus abholen. Das Kuriose ist, er hat eine Karte für etwas bekommen, wofür, glaube ich, noch keiner jemals eine gelb-rote Karte gekriegt hat. Er bekommt mit, dass er ausgewechselt werden soll und läuft, wie man es früher hauptsächlich gemacht hat, direkt zurück quasi zur Mittellinie, wo sein ausgewechselter Spieler warten wird, mit dem er sich abtauscht. Kurz bevor er an der Auswechsellinie ankommt, kommt der Schiri zu ihm gelaufen und zeigt ihm die gelb-rote Karte. Es hat kurz gedauert, bis wir verstanden haben, worum es eigentlich ging. 2 Theorien, wovon wahrscheinlich beide so teilweise stimmen. Erstens, es dauerte für den Schiri zu lange. Und zweitens, mittlerweile geht ja bei Auswechslung, dass man nicht mehr zu seinem Mitspieler läuft, mit dem man sich dann auswechselt, sondern den kürzesten Weg zur Auslinie nimmt. Und da Jack ja irgendwo quasi noch im Strafraum war, hätte er quasi hinter dem Tor rausgehen müssen, rannte aber stattdessen zur Auswechsellinie rüber. Und das scheint dann der Grund gewesen zu sein, warum der Schiri ihm die 2. gelbe und damit die gelb-rote Karte geschickt hat. Was dann dafür sorgte, dass der Wechsel nicht durchgezogen werden konnte und dann der Spieler für den anderen Spieler eingewechselt wurde und Hartford dann die letzten 20 Minuten in Unterzahl spielte. Für, wohlgemerkt, einen Wechselfehler? Mit ganz viel Sympathie für den Schiri formuliert.
Ja. Man muss dazu aber auch sagen, ich bin auch kein Fan von Zeitschinderei, von Zeitspiel, hasse ich. Aber ganz ehrlich, ich habe in der Situation keine gesehen. Er hat weder getrödelt beim Auswechseln noch irgendwelche Mätzchen gemacht, sondern er hat mitbekommen, er wird ausgewechselt, ist sofort gejoggt in einem angemessenen Tempo. Also er ist natürlich nicht gerannt, gesprintet, sondern gejoggt in so einem klassischen Tempo. Hat dabei ganz kurz 2-mal in die Hand geklatscht, also dem Publikum entgegen, immerhin, der Mann hat 2 Tore gemacht. Und also aber auch während er läuft, er hat nicht mehr angehalten dafür und stand schon direkt an der Linie zum Auswechseln in der Sekunde. Der Linienrichter zeigte, also der Pfiff erfolgte und der Linienrichter scheint diesen Pfiff auch gar nicht mitbekommen zu haben, weil der zeigt ihm dann an, na, es kommt jetzt raus hier, weil er seinem Auswechselspieler sozusagen direkt gegenüber stand und sich dann aber umdreht und völlig verwirrt war. Und irgendwie scheint die Situation alle, die dort standen, dann ein bisschen irritiert zu haben. Und der Schiedsrichter kam dann erst angelaufen und gab ihm halt die gelb-rote Karte. Und also das ist dermaßen unnötig gewesen, weil diese Karte hat viel, viel länger gedauert, als der gesamte Zeitraum, den die Auswechslung gedauert hat. Und es war vorher kein Zeitspiel, es war auch danach, also vor dieser Auswechslung hat von keinem der Teams irgendwie Zeitspiel stattgefunden in meinen Augen. Und auch danach hat kein wirkliches Zeitspiel stattgefunden. Von daher habe ich da jetzt auch gar keinen Anlass gesehen, dass man in der Situation so reagiert. Da hat man irgendwie, also ich habe es wirklich nicht nachvollziehen können, warum man an der Stelle dann jetzt eine gelbe Karte gibt. Wenn er findet, dass Jack da an der anderen Stelle hätte rausgehen sollen, dann hätte er ihm das ja auch nochmal zurufen können. Aber stattdessen ihn erst rüberlaufen zu lassen, dass er schon am Auswechseln ist gerade, und dann die gelbe Karte zu geben, ist einfach nur absurd.
Gehe ich mit. Vor allem, was du dein ganzes Leben lang lernst, verpeilst du mal für eine Sekunde, dass du jetzt nicht zur schnellsten Linie rennst. Und bei aller Liebe, das war kein Zeitspiel. Für die Älteren unter euch, die noch die guten Zeiten von Hertha BSC kennen, da gab es ja mal den beliebten Marko Pantelic. Der hat Zeitspiel gemacht bei einer Auswechslung. Der verbeugte sich erstmal in alle Himmelsrichtungen, jubelte allen Fans zu, vor allem Hamburger Fans, und rannte dann im wirklich Schnepptempo zurück zur Auslinie, verbeugte sich sogar nochmal vor dem Schiri, bevor er rausgegangen ist. Dafür kannst du eine Karte geben, aber doch nicht für einen schnellen Jog zur Auslinie, um halt wirklich schnell rauszugehen. Und daher mein Tipp, guckt euch A, die Highlights von Hartford vs. Hearts of Pine an, um euch das selber mal anzugucken. Und B, gebt mal bei YouTube oder eurem Videoportal eurer Wahl Marko Pantelic HSV Auswechslung ein. Und dann vergleicht mal bitte beide Zeitspiele, in Anführungszeichen, bei Auswechslungen.
Ja, genau. Da sieht man dann mal, an welcher Stelle die Karte eher noch angemessen wäre. Also, weil ganz ehrlich, wenn man jetzt anfängt, in so einer Situation bei einem Spieler, der 2 Tore gemacht hat, wo vorher kein Zeitspiel war und auch danach nicht, und die Partie bis dato durchaus in meinen Augen eine sehr faire war, da dann an der Stelle eine gelb-rote Karte zu geben, weiß ich nicht, ob ich das sehen will. Also das macht dann auch keinen Spaß. Beide Teams waren verwirrt gewesen, die Fanlager von beiden Seiten waren irritiert und fanden es unnötig. Muss dann auch nicht sein. Also man muss ja nicht päpstlicher als der Papst sein, wie man so schön sagt. Wenn wir mal beim Thema Papst sind, gehen wir am besten zu den Rowdies rüber. Die Tampa Bay Rowdies. Die hätten vielleicht einen Papst gebraucht, wer weiß. Sie haben zu Hause gespielt im Jägermeister Cup und es war natürlich ein Derby gegen Miami. Was war vorab deine Erwartung? Womit hättest du gerechnet?
Um ganz ehrlich zu sein, durchaus mit einem Miami-Sieg. Zum einen, weil ich manchmal gerne größenwahnsinnig bin. Und zum anderen, weil mit Blick auf diese Saison es mir nicht mehr völlig unrealistisch schien. Miami spielt für ihre Verhältnisse echt durchaus ansehnlichen Fußball aktuell. Die Rowdies sind, seitdem da die beiden Tornados durchgefegt sind, auch auf dem Platz eher wie von der Rolle. Und daher fand ich es nicht unrealistisch, Miami siegen zu sehen. Mit Blick, wie die Partie aber dann losgegangen ist, musste ich dann doch sehr lachen, als ich dann das Ergebnis gesehen habe.
Ja, kann ich nachvollziehen. Wir gehen mal in die Partie rein. Die Partie fängt mich für die Rowdies ziemlich gut an. Sie sind in der 8. Minute und haben den Ball. Und in der Situation, Miami war irgendwie noch gar nicht so richtig auf dem Platz, weil man lässt den quasi, also eigentlich den kompletten Sturm von den Rowdies, lässt man unfassbar viel Platz. Man kann laufen mit dem Ball am Fuß. Man kann mit dem Ball am Fuß in den Strafraum laufen und von da aus dann auch schön abziehen, ohne dass irgendwie mal ein Verteidiger kommt. Es sind ein paar in der Region, noch nicht mal wirklich in der Nähe, aber eingreifen will da in der Situation niemand, weshalb die Rowdies nach 8 Minuten halt mit 1-0 führen.
Das nächste Tor, was ebenfalls für Tampa fiel, war so eine der wenigen Situationen, wo du als Verteidiger auch zum Torerfolg kommen kannst. Denn es gab eine Flanke von Tampa an den linken Pfosten von Miami. Castellanos, seines Zeichens Innenverteidiger von Tampa, steigt hoch zum Kopfball und kann den Ball aus kurzer Distanz einnicken. So führte Tampa mit 2-0 und der Innenverteidiger konnte mal seine Torstatistik aufbessern.
Das war's aber nicht. Es gibt ein weiteres Tor in der ersten Halbzeit. Wir sind in der 32. Minute und auch dort wird es den Rowdies wieder sehr einfach gemacht. Auch da wieder keine Verteidigung, die irgendwie groß agieren möchte. Man kann einen ganz flachen Pass einfach mal in den Strafraum schieben und dort steht Ortega, der nimmt den Ball entgegen und kann ihn halb hoch aufs Tor schießen. Wie gesagt, auch da stehen wieder Verteidiger mit im Strafraum, aber keiner greift wirklich ein.
Und so verwundert ist dann nicht, dass ja in der Halbzeit mit einem 3-0 für Tampa gerechnet wurde. Bill Hamid hatte noch eine gute Parade kurz vor der Pause, aber ansonsten muss man sagen, war Tampa wirklich das spielbestimmende Team. Jetzt kommt das große Aber. Irgendwie hat dann Tampa aufgehört, wirklich mitzuspielen in der zweiten Halbzeit. Denn die erste Szene in der zweiten Halbzeit, die wirklich Relevanz hat, war ein Foul-Elfmeter, allerdings nicht für Tampa, sondern für Miami. Und das war so die klassische Situation, du müsstest eigentlich das nicht machen, du machst es aber und bist am Ende dann trotzdem beleidigt, warum du vielleicht den Elfmeter gegen dich gepfiffen bekommst. Denn der Verteidiger hat die klassische Blutgrätsche ausgepackt und den Spieler im Strafraum umgeholzt, so dass dann Blanco, der ehemalige Portland Timbers-Spieler, ganz locker flockig in die Mitte zum 3-1 per Foul-Elfmeter traf und damit die Partie wieder ein bisschen spannender machte.
Genau, aber also, was war da eigentlich die Idee hinter dieser Verteidigung? Also du kannst doch nicht 2 Meter über den Platz als Holzfäller rutschen und dich dann wundern, warum da der Pfiff kommt, von hinten vor allem. Es dauert 4 Minuten, dann rächt es sich, dass man sich zuvor einen Elfmeter hat einkassieren lassen, weil es gibt einen Freistoß, wieder von Miami, wieder in der Nähe vom Strafraum und der wird einfach direkt verwandelt, sodass es jetzt plötzlich 3-2 steht.
Spannung wieder in der Bude und ja, um es noch spannender zu machen, gab es dann auch den Ausgleichstreffer und der war tatsächlich durchaus gut gemacht aus der einen Perspektive, aber unglücklich aus der anderen, denn es gab eine Flanke in den Strafraum. Milano steht in der Nähe vom linken Pfosten, springt ein bisschen hoch und trifft den Flugball mit der rechten Innenseite. Der Ball fliegt dann Richtung rechte innere Seite vom Tor. Der Keeper von Tampa kann den Ball sogar berühren mit seiner Patschehand, allerdings nicht wirklich abblocken. Das heißt, der Ball springt von seiner Hand hinter ihm ins Tor. 3-3, Ausgleich für Miami und zu dem Zeitpunkt auch wirklich, wirklich verdient.
Ja, und dann gingen wir ganz typisch zum Jägermeister Cup in das Elfmeterschießen, was im Prinzip nochmal entscheiden soll, wer am Ende einen Punkt bekommen soll. Zur Not lässt man die ganze Nacht Elfmeterschießen, Hauptsache am Ende gibt es eine Entscheidung, wer diesen einen letzten Punkt kriegen soll. Sodass beide Teams antreten mussten und für die Rowdies fing das eigentlich auch ganz gut an. Der erste Treffer saß, während Miami den ersten Treffer nicht versenkt hatte. Und auch die anderen darauffolgenden saßen. Man muss allerdings auch dazu sagen, der ein oder andere Schütze von den Rowdies, ich meine vor allem den Schützen zum zweiten Treffer von den Rowdies, ich weiß nicht mehr, wer es war, das war auch sehr ehrenlos. Also dieses extrem starke Verzögern, ich hasse das, weil es dem Torhüter gegenüber sehr unfair ist. Da konnte Bill Hamid dann einfach auch nichts machen. Aber ja, es lief an sich ja ganz gut im Elfmeterschießen. Jetzt die Frage, wer hat denn am Ende trotzdem gewonnen?
Miami. Dank unter anderem des ehemaligen US Men's National Team Torhüter Bill Hamid, der gleich mehrere Elfmeter halten konnte und so zum Sieg für seine, Seebojen beitragen konnte. Unterm Strich würde ich sagen, war schon verdient. Also Miami hatte so ein bisschen gebraucht, um in die Partie zu finden, hat sich die Tore aber dann wirklich gut verdient und sie qualitätstechnisch gemacht. Und dann brauchst du halt auch mal einen guten Keeper, der die Dinger hält, anstatt zu hoffen, dass irgendwie der 18. Elfmeterschütze mal den Ball übers Tor setzt. Und so, ja, nicht unverdient der Sieg für Miami im ersten Gruppenspiel des USL Cup.
Ja, genau. Und Seebojen haben sie deshalb verdient, weil ihre Trikots einfach, ihr wisst es selbst. Wir gehen mal in eine andere Partie, die durchaus auch interessant werden durfte. Wir sprechen von den Oakland Roots, die auswärts gespielt haben, bei Spokane. Also 2 unterschiedliche Ligen. Das kann spannend werden. Jetzt ist die Frage, war diese Partie denn spannend oder war sie es nicht?
Also ehrlich gesagt muss ich sagen, dass Oakland eigentlich so gespielt hat, wie sie die ganze Saison gespielt haben. Sie haben zwar ein neues, tolles, großes, fancy Stadion, haben wir irgendwie die Qualität auf dem Platz vermissen lassen. Und das war auch hier wieder der Fall. Denn außer einer wirklich guten Szene in der 24. Minute hat man von Oakland in der ersten Halbzeit nichts gesehen. Und dafür, dass Oakland die Liga höhere Mannschaft ist, war das schon enttäuschend. Minute 24, es gab einen Einwurf von Oakland in den Strafraum. Knapp vor dem Tor gab es einen Kopfball von Oakland, aber Carlos Mirancio im Tor von Spokane kann den Ball über die Latte lenken. Und das war wirklich die einzig nennenswerte Torchance von Oakland in der ersten Halbzeit.
Spokane, muss man dagegen sagen, hatten schon nach 2 Minuten das erste Tor. Zählte allerdings nicht, weil es ein Abseitstor war. In dem Fall war es ein Freistoß gewesen, der in den Strafraum gebracht wurde. Von da aus wurde ein, so mehr oder weniger Quer-Halb-Hochpass rübergespielt. Allerdings derjenige, der den Ball dann bekommen hatte, stand immer abseits, deswegen zählte es nicht. Aber es gab schon so ein bisschen die Richtung vor. Und in der 25. Minute passierte es dann auch. Flanke, der Kopf wird hingehalten, in dem Fall von Jill, und das Tor. Durchaus zu dem Zeitpunkt verdient für Spokane.
Gehe ich mit. Und in der 43. Minute, die letzte nennenswerte Chance der ersten Halbzeit, kann man eigentlich in einem Satz zusammenfassen. Klassisches Stürmertor. Ein Querpass durch den Strafraum Richtung rechten Pfosten. Anwar Pelayes kommt rangesprintet und haut den Ball aus kurzer Distanz rein. 2-0 Führung für Spokane erhöht. Und wie gesagt, klassisch aus dem Textbuch, also nichts wirklich Spektakuläres.
10 Minuten später gibt es das letzte Tor in dieser Partie. Und das ist ehrlich gesagt jetzt nicht das allerschönste Tor, sondern das ist so ein ganz klassisches Tor, alle auf den Ball. Mal gucken, wo er hingeht. In dem Fall alle auf den Ball entschied sich anhand vielleicht auch ein bisschen der Körperstatur, weil derjenige, der den Ball bekam, ist ein sehr, sehr großer, kräftiger Kerl, der sich dann am Ende einfach mit Rutschen, Drücken, wie auch immer, durchsetzen konnte, ist nicht das allerschönste Tor. Ist ein Tor. In dem Fall ist es ein Tor für die Oakland Roots. Allerdings, das war's auch. Also kein weiteres Tor. Und am Ende gewinnt Spokane mit 2-1. Man kann auch sagen, durchaus verdient, oder?
Gehe ich mit. Also auch wenn da jetzt nicht die beste fußballerische Leistung zu sehen war. Wenn du die Tore machst, wo du sie machen sollst und dann von Oakland auch nicht viel kommt, da kann auch ruhig der Drittligist verdient gewinnen. Und ja, schön gemacht. Und ganz ehrlich, wir freuen uns doch immer, wenn die Underdogs gewinnen. Und daher Glückwunsch an Spokane. Oder Spokane, Velo City, wie sie ja mit vollem Namen heißen.
Wir können ja mal einen kurzen Blick auf die anderen Partien werfen. Sind da noch welche dabei gewesen, wo du dich über das Ergebnis gewundert hast?
Jein. Also ich muss zugeben, ich hätte eine etwas spannendere Partie bei New Mexico gegen Omaha erwartet. Denn Omaha ist schon das Top-Team der Liga, also der dritten Liga seit Jahren. Aber das war eine klassische Einbahnpartie. Denn wenn ich mich nicht komplett irre, hatte New Mexico am Ende 12 Torschüsse. Nicht Schüsse insgesamt, Torschüsse. Und so lief auch die ganze Partie ab. Und das war am Ende für mich überraschend. Ich hatte von Omaha ein bisschen mehr erwartet.
Aber wobei die Saison für Omaha ja auch nicht gut läuft bis dato. Und meine Theorie ist, die konzentrieren sich wie jedes Jahr einfach komplett auf den US Open Cup und rasieren da wieder alle weg.
Gut, das stimmt. Ansonsten nicht zwingend überraschend, aber ich fand es durchaus ansehnlich. Der Sieg von Naples gegen Charleston. Naples so ein bisschen das Wunderkind aus der League One, und die spielten ja gegen Charleston, eins der Top-Teams, und gewannen auch mit 1-0. War jetzt nicht die schönste Partie, aber unterm Strich durchaus ein verdienter Sieg für Naples. Und auch da ein weiterer Sieg der dritten Liga gegen die zweite Liga.
Eine Partie, die mir nebenbei auch noch aufgefallen ist, ist die Partie zwischen Louisville City FC gegen die Richmond Kickers. Das Ergebnis ist jetzt ehrlich gesagt gar nicht überraschend. Allerdings gab es ein schönes Tor. Und das war das einzige Tor von den Richmond Kickers. Die Partie endete 4-1. Das Tor machte Nils Seufert, der deutsche Spieler oder einer der beiden deutschen Spieler bei den Kickers. Und es war ein direkter Freistoßtreffer. Der sah auf jeden Fall sehr ordentlich aus. Hast du ansonsten noch etwas?
Nö, tatsächlich nicht.
Na gut, dann machen wir jetzt eine kurze Pause. Und danach sprechen wir mal über die Super League. Da ist ja auch einiges passiert. Also bis gleich bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Drei Kugeln, eine Nacht in Südlondon und ein Mann, der nicht sterben wollte. Cass Pennant, einst Kopf der berüchtigsten Hooligan-Gang Englands, misshandelt als Kind, gefürchtet als Erwachsener. Und doch kein Verbrecher, sondern ein Mensch, der einfach nur dazugehören wollte. Cass Pennant, Attentat auf eine Hooligan-Legende. Die Geschichte eines Lebens zwischen Gewalt, Identität und der Suche nach einem anderen Weg. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Tatort Sport. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wie schon angekündigt, springen wir jetzt einmal in die Super League. Wobei USL Super League zu sagen, wäre jetzt nicht mehr richtig, beziehungsweise ab der nächsten Saison nicht mehr. Die haben ja einen neuen Namen, oder?
Ja, ist noch nicht so lange her, aber die Super League hat bekannt gegeben, dass sie den Namen der Liga verkauft haben und es jetzt quasi einen Namenssponsor gibt. So wie früher ja zum Beispiel die Premier League Barclays Premier League gehießen hat, heißt die Super League dann Gainbridge Super League. Und es ist bekannt, dass die Liga dafür eine siebenstellige Summe an Geld bekommen hat. Siebenstellig heißt also mindestens 1 Million US-Dollar.
Die sie dann hoffentlich in die Teams stecken, damit die Qualität noch besser steigen kann. Ansonsten gibt es auch aus der Welt des Frauenfußballs generell ja ein paar Meldungen, könnte man so sagen. Weil es wird eine zweite Liga geben. So viel steht schon mal fest. Wer genau sie am Ende ausrichtet, oder ob es vielleicht sogar zwei zweite Ligen gibt, das wird sich in den nächsten Monaten noch zeigen, weil sowohl die NPSL als männliche Amateurliga, die eine Frauen-NPSL oder eine Frauen-WPSL, I don't know, erstellen will als zweite Liga, hat auch die NWSL verkündet, dass sie eine zweite Liga gründen wollen. So oder so ist der wirklich notwendige Schritt einer zweiten Liga jetzt endlich in Bewegung. Das ist ja das, wo eigentlich alle auf die Super League gesetzt hatten, die ursprünglich als zweite Liga angedacht war, dann aber doch als erste Liga installiert wurde. Jetzt kommt dann von wem auch immer die zweite Liga. Und ich bin gespannt, wie die USL Super League darauf reagieren wird und wie sich das in den nächsten Monaten oder anderthalb, zwei Jahren entwickeln wird. Aber Fakt ist, sie wurde dringend gebraucht, wird es auch gebraucht werden. Und das ist ein wichtiger nächster Schritt für den Frauenfußball in den USA. Wir springen aber jetzt nicht in die NWSL, sondern wir springen in die USL Super League, passend zum Podcast. Und dort schauen wir uns, wir haben ja vorhin über Spokane gesprochen, einfach mal Spokane an. Allerdings das Frauenteam, Spokane Sapphire FC, die hatten nämlich Tampa Bay Sun FC zu Gast. Und Tampa Bay ist unterschiedlich gut drauf. Mal können sie ziemlich gute Spiele haben und dann ist mal wieder ein bisschen Chaos. Während Spokane immer eher nochmal mehr Chaos ist, würde ich sagen. Mit welcher Erwartung bist du denn in diese Partie gegangen?
Ich merke gerade, wie lustig ich es finde, dass wir heute so viele Doppelungen haben. Tampa Bay im ersten Take, Spokane im ersten Take, jetzt wieder im zweiten Take ebenfalls. Nur mit dem Unterschied, dass ja das Frauenteam von Spokane zum Männerteam gehört, aber die Tampa Bay Sun Damen ein eigenständiger Club sind und nichts mit den Rowdies zu tun haben. Aber zur Partie selbst, ich muss zugeben, ich bin eigentlich durchaus Fan in Anführungszeichen von Tampa, muss aber sagen, dass die Tampa Bay Suns irgendwie instabil sind die ganze Saison über. Und ich hatte schon erwartet, dass Spokane durchaus gut aussehen wird. Aber am Ende war ich eher von einer schlechten Verteidigung enttäuscht, als von guten Toren begeistert zu sein.
Ja, das stimmt. Bevor wir mal in die Partie gehen, sind mir zwei Kleinigkeiten aufgefallen. Punkt 1, den Einlauf fand ich interessant, weil anscheinend haben die Einlaufkinder nicht ausgereicht. Nicht alle Spielerinnen hatten ein Einlaufkind dabei. Das sah irgendwie merkwürdig aus. Und Punkt 2, es gibt manchmal so interessante Details, die, klar, wenn man im Stadion ist, die man sofort sieht oder die man auch weiß, aber wenn man halt nicht im Stadion sein kann, sondern die Spiele immer nur im Stream sieht, dann sind es diese kleinen Details, die irgendwann mal auffallen, aber die dann ganz witzig sind. In dem Fall hier, direkt vor dem Stadion, hinter dem ein Tor, ist eine Straße und an dieser Straße scheint es eine Art Ampel zu geben, weil sich immer wieder ein kleiner Stau vor diesem Stadion bildet. Wie gesagt, es sind die kleinen Details, die es trotzdem immer liebenswert machen, es zu beobachten. Wir gehen jetzt aber mal in die Partie und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich fand, Tampa ist da ziemlich stark in diese Partie gestartet. Nach 2 Minuten schon hatten sie die erste wirklich richtig große Chance. Leider in dem Fall war der Pfosten im Weg, der ein Tor verhindert hat. Aber sie sind da mit ordentlich Power an die Partie gegangen und haben schon mal gezeigt, in welche Richtung es gehen soll. Und das waren auch in den ersten 10 Minuten nicht nur 1 oder 2 Chancen, sondern da waren schon mehr mit dabei.
Allerdings hat man ja oft so ein bisschen das Problem, zum einen drängt die andere Mannschaft, ist dann aber leider defensiv nicht ganz so sicher oder unglücklich. Und in diesem Fall trifft das auf die Tampa Bay Sun Damen zu. Denn in Minute 15 kriegt die Mannschaft von Spokane ihre erste Ecke zugeschlagen. Die Ecke kommt rein, Ashley Orkus im Tor springt hoch und boxt den Ball weg. Allerdings nicht übers Tor, sondern quasi einfach weiter in den Strafraum. Und während sie quasi noch im Fallen ist, kriegt Cummings, die Spielerin von Spokane, den Ball und haut ihn aus kurzer Distanz direkt unter die Latte ins Tor rein. Damit führt Spokane 1-0 nach einer frühen Sturm- und Drangphase von Tampa.
Gefühlt wäre das so ein bisschen erste Chance, erstes Tor. Allerdings dauerte es gar nicht so lange und es fiel ein zweites Tor in dieser Partie. Es war Ekic, die hat den, oder die, ja, schafft es, den Ball ziemlich gut in die Mitte durchzustecken. Dort ist nämlich Mackenzie Weinert, sehr deutscher Nachname, aber wir haben keine deutschen Wurzeln finden können als Information. Und die steht auch ideal, bekommt den Ball halt perfekt durchgespielt und kann das Tor machen. In dem Fall ein sehr gutes, schnelles Zusammenspiel. Einfach gut geschaut, wo ist die Mitspielerin? Die Mitspielerin steht da, wo sie soll. Und schon steht es allerdings 2-0.
Ich muss zugeben, es gibt eine Spielerin bei Tampa, die mir schon des Öfteren gut aufgefallen ist. Und das ist, ich glaube, Sydney Nicello von Tampa. Die tanzte hier in der 27. Minute, also nur 2 Minuten später, an der linken Außenseite an einer Spielerin vorbei, rennt in den Strafraum und haut den Ball dann mit Schmackes unten rechts rein. Das war ein schöner Sololauf, eine schöne technische Leistung und ja, der Anschlusstreffer für die Damen aus Florida.
Danach passierte erst einmal eine lange Zeit nicht mehr so viel und es dauerte bis in die zweite Halbzeit. Da ist immer wieder ein bisschen Action im Strafraum sozusagen. Und ehrlich gesagt ist es ein bisschen so wie auch schon das 2-0. In dem Fall, wieder beteiligt ist Weinert, die wieder den Ball perfekt zugespielt bekommt, in dem Fall von Katie Murray. Und ganz simpel, quasi wie aus dem Fußballlehrbuch, du guckst, wo die Mitspielerin ist, passt den Ball exakt dahin, wo sie hinlaufen wird. Die Verteidigerinnen passen nicht gut auf, lassen die Schnittstelle einfach frei und schon gibt es ein weiteres Tor und steht 3-1.
Da muss ich halt sagen, ist mir das genau zweimal aufgefallen in diesem Spiel von Spokane, dass zweimal ein Pass durch die komplette Schnittreihe gereicht hat, um alleine aufs Tor laufen zu können. Und da gefiel mir der Tempo einfach nicht gut. Wenn du dich zweimal durch denselben Pass quasi verarschen lässt, darfst du dich wirklich nicht beklagen, die Gegentore zu kassieren. Und das war ja beim 3-1 ja wieder der Fall, mit dem perfekten Pass durch die Linien. Anyway, eine schöne Szene gab es noch für Tampa, und zwar den verwandelten Foul-Elfmeter in der 78. Minute von Natasha Flint. Die haut den Ball relativ mittig rein zum 3-2. Bringen tut das am Ende aber auch nichts mehr, denn Spokane gewinnt zu Hause gegen Tampa mit 3-2.
So ist es, genau. Wir gehen dann. Oder man kann dazu noch sagen, was ich bemerkenswert finde. Man muss sich mal ansehen, wer in der Tabelle wo steht. Für Tampa könnte das, glaube ich, schon irgendwie auch nochmal gefährlich werden, wenn sie weiterhin so unkonstant spielen und in solchen Spielen Punkte verlieren. die durchaus machbar gewesen wären, wenn sie eben in der Verteidigung nicht so anfällig gewesen wären. Wir gehen jetzt aber mal zu einem Team, was in den letzten Wochen, über das wir schon mehrfach gesprochen hatten. Und wir reden jetzt nicht über Brooklyn. Die haben nämlich 0-1 gegen DC Power verloren. Und dementsprechend, die Playoff-Plätze sind weiterhin mehr als gefährdet. Sie sind nicht mittlerweile unter dem Strich. Nein, wir sprechen über Carolina. Die haben wir ja zuletzt auch schon ein paar Mal erwähnt. Und sie mussten auswärts ran gegen Fort Lauderdale. Durchaus eine Partie, die von Qualität sprechen könnte. Jetzt ist die Frage, haben sie unseren Anspruch erfüllt? Und wenn ja, welches der Teams?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich muss sagen, Carolina hat sie wahrscheinlich eher erfüllt. Bei Fort Lauderdale trifft so ein bisschen das zu, was auf die meisten Teams der Liga zutrifft. Sie haben gute Phasen, sie haben schlechte Phasen und Phasen, da sind sie auch nur existent. Und in diesem Spiel, muss man sagen, war es eher so eine Mischung aus den letzten zwei Dingen. In der dritten Minute sieht es eigentlich noch ziemlich gut aus für Fort Lauderdale, denn sie gehen in Führung. Und auch hier war es wieder eine Person, die wir im ersten Teil der Folge schon benannt haben, nämlich Hamid. Allerdings nicht Bill Hamid, sondern Jasmine Hamid. Sie kriegt den Ball nach einem Querpass am linken Pfosten und muss dann nicht mehr viel tun, als den Ball aus großer Distanz ins Tor zu schießen. 1-0 für Fort Lauderdale von Jasmine Hamid.
Allerdings gibt es eine Spielerin, die war in diesem Spiel auf jeden Fall on fire. Und die dachte sich zwei Minuten später, nö, will ich nicht. Ich möchte nicht, dass die anderen gewinnen. Ich möchte nicht, dass die anderen mit einem Tor vorliegen. Also lege ich einfach nach. Die Spielerin ist Harding. Und sie schafft es nach einem, oder anders formuliert, sie steht im Strafraum von Fort Lauderdale. Eigentlich ist aber die Situation schon so ein bisschen, verkeilt, könnte man fast sagen. Nicht wegen ihr, sondern der Ball fliegt irgendwie zu ihr und sie muss versuchen, diesen Ball nochmal irgendwie retten zu können. Das schafft sie auch durch ihre pure Ballkontrolle und passt dann den Ball. Wer weiß, ob das wirklich einstudiert war, ob da auch ein bisschen Zufall mit dabei war, das kann man schlecht beurteilen. Aber sie passt diesen Ball hoch wieder in die Mitte des Strafraums und dort kommt dann Mia Corbin angerannt, die muss nur noch ihren Kopf hinhalten und schon steht es 1-1 und das nur zwei Minuten nach dem ersten Treffer.
Die gute Harding liefert gleich das nächste Tor der Partie selbst und das war ein wirklich schönes Tor. Sie kriegt den Ball links am Strafraumrand, rennt ein Stückchen in den Strafraum rein, sieht, dass das Tor quasi in den oberen Ecken sehr, sehr frei ist und nimmt sich das Herz, den Ball in einer perfekten Flugbahn per Schlenzer oben rechts reinzuschießen. Keine Chance für die Torwärtin von Fort Lauderdale und damit die erstmalige Führung für die Damen von Carolina Ascent.
Noch in der ersten Halbzeit fällt ein weiteres Tor. In diesem Fall die mehr als klassische Situation, Ecke-Kopfballtor. Ganz klassisch, nichts Besonderes. Ich würde ehrlich gesagt auch niemandem groß die Schuld geben. Das ist einfach gekonnt. Punkt.
Und weil heute der Tag der Ashley Harding ist, hat sie gleich das nächste Tor geschossen. Allerdings dauerte es knapp 40 Minuten zwischen dem ersten und dem, also quasi zwischen dem Tor von dem 3-1 und ihrem Tor. Das heißt, wir sind schon spät in der zweiten Halbzeit und sie macht im Wesentlichen dasselbe wie bei ihrem ersten Tor. Sie kriegt den Ball an der linken Ecke des Strafraums, rennt an der Linie in Richtung Mitte, so für knapp 1-2 Meter, nimmt sich wieder das Herz und schlänzt den Ball oben rechts rein. Im Wesentlichen fast eine 1-1 Kopie von ihrem ersten Tor, aber auch mit demselben Ergebnis. Tor für Carolina und nun steht es mittlerweile 4-1, also sehr deutlich für die Gäste.
Das war's aber noch nicht. Es dauert nur weitere 4 Minuten, so ist ein schönerer Satz. Und wieder ist Carolina im Strafraum von Fort Lauderdale. In dem Fall ist immer wieder so ein bisschen die klassische Holzfäller-Aktivität unterwegs. Die ist halt im eigenen Strafraum immer richtig doof, sorgt nämlich für einen Elfmeter. Mia Corbin ist diejenige, die den Ball bekommt, zum Elfmeter antritt und auch versenkt.
Am Ende gibt es nochmal eine letzte Chance für Fort Lauderdale. In der 92. Minute, also schon in der Nachspielzeit, und auch hier im Wesentlichen quasi eine Kopie von ihrem ersten Tor. Ein Querpass durch den Strafraum, McCain kommt angelaufen und haut den Ball aus kurzer Distanz rein. 2:5, Endstand, und damit verlieren die Damen in Florida gegen Carolina Ascent mit 2:5. Carolina, by the way, ist als erste Mannschaft für die Playoffs sicher qualifiziert. Und ich finde nach dieser Leistung, um es mal als Beispiel zu nehmen, durchaus verdient.
Absolut. Also sind uns die letzten Wochen ja immer wieder positiv aufgefallen. Und ich schaue gerade mal nach, wann die letzte Niederlage war. Oh, die war ironischerweise gegen Tampa Bay Sun am 16. März. Also schon eine ganze Weile her, seitdem nur noch Siege. Und übrigens Brooklyn FC, Carolina hat 1:0 gegen DC Power FC gewonnen. Man braucht diese Punkte. Sie sind damit, wie du eben schon sagtest, für die Playoffs qualifiziert als erstes Team und natürlich weiterhin auf Platz 1 in der Tabelle, gefolgt von Dallas. Die haben allerdings ein Spiel weniger und aktuell 6 Zähler weniger. Sollte Dallas gewinnen, dürften auch da die Playoffs schon bald weniger gefährdet sein. Und sie spielen als nächstes gegen Tampa Bay Sun. Hast du ansonsten noch etwas zu diesem Spiel oder zur Super League?
Nö, tatsächlich nicht. Also ich kann nur sagen, die Liga ist weiterhin unterhaltsam. Ich bin aber qualitätstechnisch immer noch nicht ganz sicher, ob nicht der Startplatz als Liga 2 besser gewesen wäre. Wer unterhaltsam Fußball braucht, kann sich das da gerne angucken. Aber so bis auf ein, zwei Teams, die wirklich konstant sind, ist das sehr, sehr schwankend, was auf die Qualität angeht. Zwischen gefühlten Kreisliga-Fußball mit ein bisschen Humor bis hin zu wirklich gutem Fußball schwankt mir das tatsächlich ein bisschen zu viel.
Ja, absolut. Und deswegen stachel ich die ganze Zeit so auf Brooklyn. Die sind ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür. Hatten eine sehr, sehr gute Phase. Aber seit der Winterpause ist diese Phase ja vorbei, wie wir schon festgestellt hatten. Und da kommt jetzt gar nichts mehr. Das ist viel zu schwankend, beziehungsweise viel zu unbeständig. Kann so nicht funktionieren. Überzeugend finde ich bis dato definitiv Carolina. Da sind definitiv auch Spielerinnen mit dabei, die könnten es ohne Probleme auch in der NWSL schaffen, dort zu spielen. Da wurde auf jeden Fall schon gute Arbeit geleistet. Bei den anderen Teams sehe ich noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben. Hast du ansonsten noch etwas?
Nö, tatsächlich.
Dann würde ich sagen, so wird es das für heute gewesen sein. Gebt uns wie immer gern Feedback. Das könnt ihr machen auf Facebook unter US Soccer News oder auf Twitter unter Box2Box. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder, dann mit reichlich Partien wieder und mal sehen, vielleicht hat sich auch in der Super League was getan. Habt eine erfolgreiche Woche und bis dann.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.